Sie hören Teil 5 des Artikels Reformation, aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 14. Januar 2017. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Dieser fünfte Teil beinhaltet die Kapitel 4, Ausbreitung, Überblick, Kapitel 5, Schweiz, Kapitel 6, Frankreich und Kapitel 7, die Reformation in anderen europäischen Ländern. Weitere Teile beinhalten die weiteren Kapitel des Artikels. Kapitel 4, Überblick über die Ausbreitung. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts kam eine zweite Generation von Reformatoren zum Zug. In Genf Calvin, in Zürich Heinrich Bullinger, der als Nachfolger von Huldrych Zwingli der Zürcher Kirche vorstand. Deren Beitrag war es, die Reformation theologisch zu konsolidieren. Calvin mit seiner Institutio Christianae Religionis, Bullinger mit dem zweiten helvetischen Bekenntnis. Beide übten einen europaweiten Einfluss auf den Protestantismus aus. Aus ihren Lehren gingen die reformierten Kirchen hervor. Nach dem gewaltsamen Tod William Tyndales gewann Calvin mehr und mehr Einfluss auf die Reformation in England. Er korrespondierte mit Eduard VI. Und englischen Theologen. Nach der Gründung englischer Kolonien ab 1609 in Nordamerika wurden die reformatorischen Kirchen dort zur beherrschenden Macht, insbesondere Kongregationalisten, Baptisten, Presbyterianer, Anglikaner bzw. Episkopalisten, Quäker und Methodisten. Kleinere Gruppen bildeten Lutheraner und Mennoniten. Kapitel 5 – Schweiz. Die Reformation und die katholische Gegenreformation in der Schweiz fanden zeitlich in einem etwas anderen Rahmen statt als in Deutschland. Als Beginn kann das Wirken Ulrich Zwinglis ab 1519, als Ende der Konfessionalisierung der Zweite Villmergerkrieg 1712 gesehen werden. Auch die Reformation selber nahm in der Schweiz einen anderen Verlauf, weil die alte Eidgenossenschaft eine andere Sozialstruktur aufwies als das Reich. Bis heute unterscheiden sich die aus der schweizerischen Reformation hervorgehenden evangelisch-reformierten Kirchen von den aus der deutschen Reformation hervorgehenden evangelisch-lutherischen Kirchen. Gemäß dem Charakter der Eidgenossenschaft als Staatenbund ging die Reformation in der Schweiz von verschiedenen Zentren aus und wurde von verschiedenen Reformatoren angeregt. Weltgeschichtlich am bedeutendsten waren die Persönlichkeiten und die Lehren von Johannes Calvin, dem Begründer des Calvinismus, der ab 1536 Genf zum, in Anführungszeichen, protestantischen Rom machte. Und von Ulrich Zwingli, der ab 1523 in Zürich wirkte, sowie von Heinrich Bullinger, der 1549 mit Calvin durch den Consensus Tigurinus die Einigung der Zwinglianer und Calvinisten in der Abendmahlsfrage erreichte. Während die lutherische Reformation in ihrem unmittelbaren Wirken auf Deutschland und Nordeuropa beschränkt blieb, wirkte die schweizerische Reformation international über die Niederlande, Großbritannien bis in die USA. Zwingli und Calvin lehnten konsequent alle Traditionen ab, die nicht in der Bibel begründet sind. Daher haben die reformierten Kirchen nüchterne Gotteshäuser, die höchstens mit Bibelsprüchen dekoriert sind. Die Kirchenstruktur ist synodal, presbyterianisch oder kongregationalistisch strukturiert, das heißt ohne Bischofsamt. Zwingli lehnte zeitweilig sogar Instrumentalmusik in der Kirche ab. Das Abendmahl ist für beide eher eine Gedenkfeier. Zwingli und später auch Calvin formten daher gänzlich neue Liturgien. Auch die reformatorische Täuferbewegung, aus der letztlich die Mennoniten hervorgingen, hat ihre Wurzeln in der Schweiz und breitete sich trotz Verfolgungen von hier aus. Die Täuferbewegung wurde in der Schweiz bis ins 17. Jahrhundert grausam verfolgt. Kapitel 6 – Frankreich. Erstens – Anfänge. Um die Zeit, als in Deutschland durch die Thesen Luthers die Reformation begonnen hatte, um 1517, gab es in Frankreich eine Situation, in der das luthersche Gedankengut auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Franz I., der Frankreich seit 1515 regierte, hatte zu dieser Zeit die katholische Kirche zunehmend zu einem Verwaltungsorgan des Staates aus- und umgebaut. Seit dem Konkordat von Bologna 1516 hatte er das Recht, die hohen Ämter der französischen Kirche nach eigenem Willen zu besetzen. Er nutzte dies geschickt um den französischen Hochadel in den entsprechenden Positionen unterzubringen und ihn sich auf diese Weise zu verpflichten. Die Infrastruktur der Kirche war für Franz ebenfalls von Bedeutung. Ihre Präsenz in allen Städten und Dörfern, die hohe Reichweite, die die Pfarrer in ihren Gemeinden erzielen konnten, und die Familienregister, die die Pfarreien führten, waren Elemente, die er für verwaltungstechnische Aufgaben, zum Beispiel die Veröffentlichung von Edikten, einspannen konnte. Insbesondere in Paris führte diese Verweltlichung zu Widerspruch von humanistischen Kreisen, insbesondere um Erasmus von Rotterdam oder auch Didier Erasme und Jacques Lefebvre d'Etable oder auch Jakob Faber. Um 1520 beginnt man in diesen Zirkeln die Thesen Luthers zu diskutieren, die die Heilige Schrift zum Maßstab des Glaubens machen und die Trennung von Staat und Kirche einfordern. Die theologischen Thesen Luthers werden zunächst auch vom Königshaus eher positiv aufgenommen. So waren die Schwester des Königs Margarete von Navarra und der Bischof von Bayonne, Jean du Bellay, sowie dessen Bruder Guillaume Mitglieder der Gruppe um Lefebvre. Franz I., ohnehin sehr aufgeklärt und aufgeschlossen, zudem wohl noch durch seine Schwester beeinflusst, zeigte sich ebenfalls gegenüber den theologischen Aspekten der beginnenden Reformationsbewegung nicht abgeneigt. So hielt er zum Beispiel über Lefebvre seine schützende Hand, als gegen diesen nach einer Abhandlung über Maria Magdalena ein Prozess wegen Ketzerei angestrengt worden war. Die Reform einer Kirche von innen heraus war, zumindest was die theologischen Deutungen angeht, nichts, was Franz I. hätte fürchten müssen. Zunächst einmal durfte also in der Zeit etwa um 1520 der reformatorische Gedanke auch in Frankreich Fuß fassen. Von den Humanisten fand er auch rasch seinen Weg ins gehobene Bürgertum, wo die vorhandenen weitreichenden Handelsbeziehungen nicht nur Waren, sondern auch Ideen schnell verbreiten halfen. Zweitens, beginnende Verfolgung. Sehr schnell setzte jedoch eine katholische Gegenbewegung ein. Die Amtsträger der Kirche sahen ihre Lehren durch die aufkommende Bewegung gefährdet. 1521 wurde Luther vom Papst exkommuniziert. Die Pariser Universität Sorbonne verdammte seine Lehren. Franz I. geriet dadurch zunehmend unter Druck, und zwar aus zwei Gründen. Der erste war innenpolitischer Natur. Nach 1520 wurde schnell deutlich, dass die Reformation eben nicht nur eine theologische Angelegenheit war, die sich in den Studierzimmern der Gelehrten breit machte, sondern dass die Thesen die bestehende klerikale und eng damit verbunden auch die weltliche Machtstruktur anzugreifen begannen. Franz konnte kein Interesse daran haben, dass die Reformer jetzt am Stuhl derjenigen Adligen sägten, denen er gerade kirchliche Ämter, Würden und Einnahmequellen verschafft hatte und die eine wesentliche Stütze seiner Herrschaft über Frankreich darstellten. Zum Zweiten befand sich Franz I. zu dieser Zeit mit den Habsburgern, genauer gesagt mit dem deutschen Kaiser Karl V. in einem schweren Konflikt. Frankreich war über die Niederlande, Deutschland und Spanien von den Habsburgern in die Zange genommen. In Norditalien befand sich Frankreich im offenen Krieg mit den Habsburgern. Hätte Franz der Reformation in Frankreich freien Lauf gelassen, so hätte er auch noch Rom gegen sich gehabt. Und Karl V., der 1521 über Luther die Reichsacht verhängt hatte, wäre, dann von Rom unterstützt, von einer Invasion Frankreichs nicht mehr abzuhalten gewesen. Auch diese außenpolitische Überlegung zwang Franz dazu, sich mehr und mehr vom Protestantismus zu distanzieren. So kam es zunehmend zu Repressalien gegen die Protestanten, die sich zu einer Verfolgung zumindest des öffentlichen Protestantismus ausweiteten. Die erste Hinrichtung eines französischen Protestanten ist für den 8. August 1523 belegt, als der Augustinermönch Jean Vallière in Paris am Pfahl verbrannt wurde. Drittens, Untergrundkirche. Der Protestantismus wurde bis etwa 1530 zunehmend in den Untergrund gedrängt. Ein Teil der Protestanten floh, unter anderem in die reformierten Orte der Schweiz, wo Ulrich Zwingli gerade dabei war, die katholische Kirche komplett zu entmachten. Ins Politische ausgedrängt, traten die Protestanten aus dem Untergrund jedoch zunehmend provokativer auf. Zu den ersten größeren Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten kam es 1534 über die Affaire de Placard, bei der in Paris und vier weiteren Städten antikatholische Plakate angeschlagen wurden. Die Messe der Katholiken wurde darauf als Götzendienst bezeichnet. Verschiedene Marienstatuen wurden verunstaltet. Nachdem die Verantwortlichen für diese Aktion auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren, blieb das Verhältnis zwischen beiden Seiten angespannt. Etwa um 1533 schloss sich Johannes Calvin in Paris dem Protestantismus an. Bis zu dieser Zeit wäre auch er eher als katholischer Humanist denn als Reformierter zu bezeichnen. Nach einer protestantisch gefärbten Rede von Nikolaus Kopp, dem Rektor der Universität Paris, die höchstwahrscheinlich unter Beteiligung Calvins entstand, mussten beide aus Paris fliehen. Doch trotz der Unterdrückung erhielt die Bewegung noch immer Zulauf. Um 1523 bildete sich in Meaux die erste protestantische Gemeinde in Frankreich. 1546 kam es dort zu den ersten Verbrennungen evangelischer Christen, darunter Pierre Leclerc. 1559 fand in Paris die erste Nationalsynode der reformierten Christen Frankreichs statt. Man verabschiedete eine Kirchenordnung und die Confessio Gallicana. 15 Gemeinden schickten ihre Abgesandten. Zu der nächsten, die 2 Jahre später stattfand, waren schon etwa 2000 Gemeinden vertreten. Zu Beginn der 1560er Jahre hatten die reformierten Untergrundkirchen etwa 2 Millionen Anhänger, was ungefähr 10% der französischen Gesamtbevölkerung entsprach. Diese reformierten Gemeinden waren jedoch nicht mehr lutherisch geprägt. Die Verfolgung hatte enge Bande der französischen Reformierten zu dem in Genf lebenden Calvin entstehen lassen. Zwischen 1535 und 1560 durchdrang zunehmend der Calvinismus das französische Protestantentum, und der Calvinismus war es, der den Dissidenten Zulauf verschaffte. So kam auch der Name Hugenotten auf. Viertens, Hugenottenkriege. 1547 starb Franz I. und sein Sohn Heinrich II. Bestieg den Thron Frankreichs. Er setzte die Repression gegenüber den Hugenotten unvermindert fort. Etwa um diese Zeit begann das Habsburgerreich in eine Vielzahl von Kleinstaaten zu zerfallen. Kaiser Karl V. bekam die Reformation nicht mehr unter Kontrolle und der Kompromiss des Cuius Regio, Eius Religio tat ein Übriges zur Spaltung des Kaiserreiches. Heinrich II. Wollte ähnliche Zustände wie in Deutschland in jedem Fall verhindern. Zunehmend hatten sich jetzt auch Adlige den Hugenotten angeschlossen und eine Übereinkunft nach dem Augsburger Prinzip für Frankreich hätte die unter Franz I. erfolgreich verlaufene Zentralisierung Frankreichs schwer beschädigt. Damit begann endgültig die politische Diskriminierung des Protestantismus in Frankreich. Eine neue Einrichtung und 3 Edikte reichten, um die Hugenotten mehr und mehr zu unterdrücken. Da war erst einmal die Einrichtung der Chambre Ardente in Paris, einer Kammer, die die hugenottischen Parlamentsabgeordneten verfolgte. Diese Kammer richtete Heinrich bereits im ersten Jahr seiner Regentschaft ein. Im Juni 1551 wurde dieses Prinzip im Edikt von Chateaubriand dann auch auf die Provinzparlamente ausgedehnt. Das Edikt von Compiègne folgte im Juli 1557. Die Ordnung in irgendeiner Weise störende Protestanten wurden der weltlichen Gerichtsbarkeit unterstellt. Die Verurteilung wegen Häresie ließ Heinrich noch in den Händen der Kirche. Den Schlusspunkt setzte er dann am 2. Juni 1559 im Edikt von Écouen. Von nun an durften die Gerichte für Häresie nur noch die Todesstrafe verhängen. Kurz nach dem Edikt starb Heinrich. Unter Heinrichs Sohn Franz II. Hielt die begonnene Vertreibung an. 1562 überfielen katholische Soldaten bei Vassy Protestanten während eines Gottesdienstes. Die Bartholomäusnacht am 23. und 24. August 1572 in Paris löst erneute zahlreiche Flüchtlingsströme aus. Wichtige protestantische Persönlichkeiten wurden ermordet. Die Zahl der Todesopfer betrug in Paris etwa 3000 und auf dem Lande zwischen 10.000 und 30.000. Schließlich brachte 1598 das Edikt von Nantes eine zeitweilige Beruhigung der Lage, die jedoch nur bis zur Eroberung von La Rochelle 1628 anhielt. Nach dem Tod Kardinal Mazarins übernahm der sogenannte Sonnenkönig Ludwig XIV. 1661 die Regierung und leitete eine groß angelegte, mit Bekehrungs- und Missionierungsaktionen verbundene, systematische Verfolgung der Protestanten ein, die er aufgrund der einsetzenden Flüchtlingswellen 1669 mit einem Emigrationsverbot verband und die schließlich in den berüchtigten Dragonaden 1681 ihren Höhepunkt fanden. Trotz Verbotes verließen im Laufe von etwa 50 Jahren ca. 200.000 Flüchtlinge ihre Heimat. Im Edikt von Fontainebleau 1685 widerrief Ludwig XIV. Das Edikt von Nantes. Wer nunmehr als Protestant erkennbar war, wurde mit Haft oder Galeerenstrafe belegt. Daraufhin begaben sich viele in eine Untergrundkirche und leisteten teilweise in den Cevennen Widerstand, die sogenannten Camisarden. Dort kam es in den Jahren 1703 bis 1706 zum Bürgerkrieg, worauf Ludwig XIV. Über 400 Dörfer dem Erdboden gleichmachen ließ. Das Psalmensingen und Bibellesen wird mit hohen Strafen belegt. Viele Menschen traten zwangsweise zum Katholizismus über, auch um den gefürchteten Dragonaden zu entgehen. Aber der Protestantismus ließ sich nicht ausrotten, weil die verfolgten und bestraften Protestanten als Märtyrer verehrt wurden. Da die Angehörigen der protestantischen Oberschicht, darunter die meisten Geistlichen, ins Ausland flohen, wurde die Kirche durch Laienpastoren geleitet, die sich durch eine göttliche Eingebung berufen fühlten. Deshalb kamen prophetische und ekstatische Formen der Religiosität auf. Sie wurden in der Bewegung der Inspirierten in ganz Europa wirksam. In den Nachbarländern fanden die besitzlos gewordenen Hugenotten, die zur leistungsfähigsten Schicht der Gesellschaft zählten, bei den Herrschern bereitwillige Aufnahme, Privilegien und Kredite, was in der übrigen Bevölkerung wiederum Unverständnis, Neid und Anfeindungen auslöste. Zumal stießen sie als Reformierte auf Lutheraner, sodass sie wiederum eine religiöse Minderheit verkörperten. Zu den Ländern, die für etwa 200.000 Hugenotten eine neue Heimat wurden, zählten die Schweiz, die Niederlande, England, Deutschland und Amerika. So wurden mit dem Edikt von Potsdam vom 29. Oktober 1685 die reformierten Hugenotten im lutherischen Preußen aufgenommen. Sie sorgten für eine Blüte der Wirtschaft und besonders der Landwirtschaft und öffneten für das kulturelle und Geistesleben weite Horizonte. Vor allem entwickelten sie maßgeblich Textil- und Seidenmanufakturen und Seidengewerbe, zum Beispiel Seidenraupenzucht. Sie führten den Tabakanbau ein, schwerpunktmäßig in der Uckermark mit dem Zentrum Schwedt an der Oder, und waren in Schmuckanfertigung und Handel tätig. In Frankreich dagegen schuf erst unter Ludwig XVI. Das Toleranzedikt 1787 eine neue Möglichkeit protestantischen Lebens. Kapitel 7: Die Reformation in anderen europäischen Ländern. Erstens: England. Die Reformation in England wurde vor allem aus politischen Gründen ausgelöst. Allerdings hatten Theologen auch aus eigenen Gründen die Schriften und das Wirken von Martin Luther, Johannes Calvin und Ulrich Zwingli mit Interesse verfolgt. Und es kam vielen von ihnen nicht ungelegen, dass sich nunmehr die Gelegenheit bot, bestimmte Prinzipien, die vormals von Rom verboten waren, auch in England anwenden zu dürfen. So hatte es zum Beispiel Versuche gegeben, die Bibel in englischer Sprache zu verbreiten. Siehe John Wycliffe, William Tyndale. Diese endeten auch unter Heinrich dem VIII. Mit der Hinrichtung des Übersetzers. Erst unter Edward dem VI. Wurden größere Formen, zum Beispiel das erste Book of Common Prayer, eingeführt. Mit seinem Tod wurde England unter Maria Tudor, der sogenannten blutigen Maria, wieder gewaltsam zur römischen Lehre zurückgeführt. Aber mit der Nachfolge von Elisabeth I. auf dem Thron wurde die anglikanische Kirche wieder etabliert. Die Bestrebungen Karls I., Karls II. Und Jakobs II., die katholische Kirche wieder zum Status der Staatskirche zu erheben, scheiterten mit der glorreichen Revolution 1688. Damit hatte sich die Reformation in England und Schottland endgültig durchgesetzt. Zweitens: Schottland. In Schottland wurde insbesondere durch das Wirken von John Knox, einem Schüler Calvins, die presbyterianische Staatskirche, die Presbyterianer, geschaffen. In England kam es zur Abspaltung von der anglikanischen Kirche. Die Puritaner hielten zwar die Einheit mit der Staatskirche aufrecht, wollten die Kirche aber von allen katholischen Strukturelementen reinigen, to purify. Radikale Independenten, Kongregationalisten, trennten sich völlig von der Kirche von England, sogenannte Separatisten. Beide Gruppen lehnten vor allem das Bischofsamt strikt ab. Sie waren stark von Calvins Theologie geprägt. Drittens: Niederlande. In den Niederlanden, die damals in etwa die heutigen Benelux-Staaten umfassten, wurden 1523 die ersten zwei Protestanten überhaupt als Ketzer hingerichtet. Die beiden Augustinerpatres starben auf dem Grand Place in Brüssel. In den Niederlanden verbreitete sich zunächst das Täufertum. später ab etwa 1550 der Calvinismus. In der Republik der Vereinigten Niederlande, die 1581 durch Lossagung von der spanischen Krone entstand, dominierte der Calvinismus, war jedoch keine Staatskirche. Viertens, weitere Länder. In den skandinavischen Ländern entstanden lutherische Staatskirchen. In den ost- und südeuropäischen Ländern bildeten sich lutherische oder reformierte Kirchen recht unterschiedlicher Größe. Während der Gegenreformation und später wurde ihr Einfluss zurückgedrängt oder wie in Spanien und Portugal ganz ausgeschaltet. In einigen italienischen Alpentälern konnten sich kleine Waldensergemeinden halten, die sich der Schweizer Reformation anschlossen. Sie hörten die Kapitel 4 bis 7 des Artikels Reformation. Die weiteren Kapitel des Artikels hören Sie in den weiteren Teilen. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.